Herzlich willkommen zu Lizenz zum Reden. Wir sind ein Podcast, der über James-Bond-Filme spricht. Chronologisch, wir bearbeiten einen Film nach dem anderen. Ja, außer heute. Heute machen wir ein Special. Das heißt, für alle, die drauf gewartet haben, es geht weiter nach Diamantenfieber. Es wird weitergehen, allerdings von hier aus gesehen erst in 2 Wochen. Wir haben uns gedacht, die Ära Sean Connery endet und das nutzen wir mal, um ein Special reinzuhauen. Jetzt könnte man denken, ein Special über Sean Connery. Ey, aber nein, wir überraschen gerne. Deswegen haben wir uns gedacht, hallo Caro.
Hallo Micha.
Wie geht es dir heute?
Mir geht es super. Dir?
Mir geht es auch super, weil ich bin sehr gespannt, wie das, was wir vorhaben, funktionieren wird, weil wir reden heute über Casino Royale.
Und zwar Casino Royale von 1953. 54.
Verdammt, 53 ist das Buch. Ich wusste, ich werde es versauen. Ich habe mir das notiert und dachte schon, beim Notieren habe ich schon dauernd die Zahlen verwechselt. 53 das Buch, 54 Casino Royale, über das wir reden müssen. Und wenn ihr jetzt denkt, wieso denn 1954? Es gibt doch 2006 Casino Royale. Und Fans werden es vielleicht wissen, es gibt noch 1967 Casino Royale. Das ist eine Parodie. Wir sprechen über eine Fernsehserie, in der eine Folge erschienen ist, die Casino Royale heißt. Und das ist kein Zufall, es ist tatsächlich Casino Royale, die Verfilmung des Buches von Ian Fleming von 1953, komprimiert auf knackige, ich glaube, 48 Minuten. Die Folge, ich denke, es waren 48 Minuten, die wir gesehen haben. Die CBS-Serie heißt Climax. Und sie ist zumindest im deutschen Wikipedia nicht zu finden. Aber Caro wühlt tiefer. Deswegen, Caro, was ist Climax?
Climax ist eine amerikanische Fernsehserie gewesen. Genau, von CBS, wie du gesagt hast. Die wurde ausgestrahlt von 1954 bis 1958. Es gab insgesamt 4 Staffeln mit mehreren Folgen, also sehr vielen Episoden. Und ja, wir sprechen über Folge Nummer 3 von der ersten Staffel Casino Royale.
Genau, Gregory Ratoff war es, glaube ich. Der hat die Rechte gekauft von Ian Flemings ersten Roman Casino Royale, der tatsächlich gar nicht so gut sich in Amerika verkauft hat. Deswegen hat er die Rechte relativ billig kaufen können, habe ich gelesen, für $1,000. Für 6 Monate hatte er Zeit, damit was zu machen. Ich glaube, das hat nicht so funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob der erste Versuch bei CBS gefruchtet hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, die Rechte waren bei Gregory Ratoff und er hat es geschafft, daraus eine Folge bei Climax unterzubringen. Und komprimiert, soll ich mal ganz kurz den Inhalt wiedergeben?
Ja, vielleicht können wir erst mal kurz sagen, dass genau, der Autor ist natürlich von dem Roman Ian Fleming, aber für die Fernsehserie, also für diese Episode, wurde das Roman von Anthony Ellis und Charles Bennett adaptiert.
Also gleich 2 Leute, die es runterkomprimiert haben. Genau. Im Vergleich zum Buch. Ich meine, du hast ja nur eine begrenzte Zeit, meistens 60 Minuten oder 45. Ich weiß gar nicht, ob das standardmäßig in der Zwischenzeit, also damals so war, heute ist das ja eher in diesem Bereich, minutentechnisch. Und sie haben sich im Vergleich zum Buch sehr stark auf das Baccarat-Spiel konzentriert, finde ich. Und sehr viel, was im Buch danach passiert, doch ein bisschen weggelassen. Okay, kurz zum Inhalt. So, das Kartengenie und der Spion Le Chiffre muss Geld organisieren. Wird eigentlich gesagt, warum er das Geld braucht?
Ja.
Ja, echt? Okay, warum braucht er das Geld?
Er braucht das Geld, weil er praktisch andere Leute abgezockt hat. Und er wird getötet, wenn er, oder beziehungsweise er muss das Geld wieder zurückgeben an seine, wie soll ich sagen?
an seine Geldgeber. Also man geht davon aus, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es wirklich gesagt wird, aber es geht wohl um die Sowjets. Ich habe das in den Inhaltsangaben immer gelesen, aber ich bin nicht so sicher, ob es in der Serie wirklich gesagt wird. Also er muss auf jeden Fall viel, viel Geld wieder zurückzahlen, sonst wird er getötet und er hat den genialen Plan, das in einem Casino zurückzugewinnen. Und weil man denkt, naja, das ist ja total einfach, wir haben hier den besten Spion der Welt, der kann super Karten spielen, den setzen wir einfach dagegen und der lässt Le Chiffre verlieren und damit ist er aus dem Spiel. Haha, Wortwitz. Aber Le Chiffre ist natürlich clever, entführt die Ex-Geliebte von James Bond und sagt, eigentlich hat er sie gar nicht entführt. Er droht nur an, Bond, wenn sie gewinnen, dann wird die Dame sterben. Tada. Soweit der Spannungsbogen. Das Ganze spielt in einem Casino. Ich nehme an, es hat damit zu tun, dass man natürlich wenig Bauten machen wollte. Sollen wir ganz kurz über den Cast sprechen?
Gerne.
Okay, machen wir das, bevor wir in die Tiefenanalyse dieser unglaublich interessanten Folge geht. Also, ich habe mir rausgeschrieben, James, genannt Jimmy Bond, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, wird gespielt von Barry Nelson. Le Chiffre wird gespielt von Peter Lorre. Peter, ja, der Peter Lorre, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Er hat in so vielen Filmen mitgespielt und wenn ihr nicht wisst, wer der Mann ist, besucht eine Suchmaschine, gibt den Namen ein und sofort am Bild werdet ihr ihn erkennen, da wette ich alles drauf. Der hat ein so bekanntes Gesicht. Peter Lorre spielt mit. Linda Christian spielt Valerie Matisse und Michael, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Auf Deutsch würde ich ja sagen Michael Pate, aber Michael Pate, egal, spielt auf jeden Fall Clarence Leiter. Und wir merken schon, irgendwas ist hier anders. Irgendwas ist hier anders, Clarence Leiter, Jimmy Bond. Was ist anders, Caro, an diesem James Bond?
Ja, Jimmy Bond ist ein CIA-Spy-Agent, also Amerikaner.
Mhm. Zum das einen. Stimmt. Ja, und Clarence Leiter ist beim MI6.
Richtig.
Ja, genau. Hier kann man vielleicht dazu fügen, natürlich, es ist eine amerikanische Serie und sie haben es für diese Folge einfach umgeschrieben. Sie haben aus James einen typisch amerikanischen Jimmy gemacht und aus dem Felix Leiter, dem eigentlichen CIA-Agenten aus dem Buch, einen britischen Spion. Einfach mal umgedreht, dass es schöner wirkt für das amerikanische Publikum. Das ist auf jeden Fall mal ein großer, großer Unterschied natürlich zu dem Buch, in dem James nie Jimmy genannt wird. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich habe ein Buch mal gelesen, aber da hieß er nur James. Gut. Okay. Das heißt, wir haben Jimmy Bond, wir haben Le Chiffre, wir haben die Frau, wir haben Felix Leiter, wir haben ein Baccarat-Spiel. Und erinnerst
Clarence
du dich?
Leiter.
Jetzt habe ich Felix gesagt, ne?
Aus Gewohnheit wahrscheinlich.
Aus Gewohnheit. Wir haben Clarence Leiter natürlich, den Bruder, Cousin, Schwager, Schwippschwager von Felix. wir haben ein sehr langes Baccarat-Spiel. Erinnerst du dich noch an, als ich versucht habe, Baccarat-Spiel zu erklären?
Das hätten wir uns sparen können, weil wenn du dir diesen Film, würde ich sagen, oder diese Folge von der Serie Climax anguckst, ist das super erklärt. Also ich glaube, da kann man das Spiel schon lernen und gleich loslegen und spielen.
Genau, fangen wir doch mal chronologisch an. Also James Bond, der Film, also die Folge beginnt mit einem Shot vor dem Casino. Besser gesagt, man sieht nur einen Portier und eine Tür und Jimmy Bond kommt ran. Es wird direkt auf ihn geschossen. Man sieht innen drin, wie die immer gleichbleibenden 7 NebendarstellerInnen irritiert Richtung Tür gucken. Er entgeht den Schüssen, weil genau exakt in einer Reihenfolge auf eine Säule geschossen wird, hinter der er dann steht. Der Portier sagt, oh mein Gott, auf sie ist geschossen worden. Er sagt, na sowas aber auch, darf in das Casino rein. So beginnt diese Folge. Dann wird überall gerätselt, ist da geschossen worden, ist auf ihn geschossen worden, alles easy. Clarence Leiter nimmt Kontakt zu ihm auf mit einem Wortspiel. Sie setzen sich an einen Tisch, wo er meint, erklären Sie mir doch mal Baccarat. Und während er ihm erklärt, Also während Jimmy Bond, Clarence Leiter, erklärt, wie Baccarat funktioniert, erklärt Clarence Leiter Jimmy Bond, was er eigentlich hier machen soll. Nämlich gegen Le Chiffre gewinnen und dafür gibt es Geld der Regierung. Ist das nicht super? So, und tatsächlich, was du gerade gesagt hast, in dieser Szene, in der dem Publikum, also uns und Jimmy Bond erklärt wird, was er hier eigentlich tun soll, erklärt Jimmy Bond Baccarat. Und ich muss sagen, ich weiß, also ich bin immer noch nicht warm geworden mit diesem Spiel. So, man weiß jetzt also, okay, du musst nahe an die 9 kommen und wenn du zwei, zum Beispiel zwei Damen hast oder also zwei Bilder hast, dann hast du 0 und damit ein Baccarat. Bin ich damit richtig?
Genau, ja. Wenn du nichts hast.
Ja. Genau. Er trifft am ersten Tag, genau, nach dem Gespräch mit Leiter, wird ja alles auf den nächsten Tag verschoben. Le Chiffre wird eingeführt, der steht ein bisschen rum und es wird gesagt, das ist Le Chiffre, den musst du morgen besiegen in dem Spiel. Und jetzt geht's erstmal auf das Hotelzimmer. Davor trifft er dann auf Valerie und sie kommt mit auf sein Zimmer. Er vermutet, da stimmt irgendwas nicht, weil er festgestellt hat, er wird abgehört. Und schaltet, glaube ich, die nervigste Musik an, die ich je in einer solchen Szene gehört habe, um Menschen abzulenken. Also das ist gefühlt ein Impro-Jazz-Stück, das so... Und zwischendurch kommt dieser wichtige Dialog, wo sie ihm erklärt, so, hier, ja, stimmt, Le Chiffre will ich umbringen und das Geld und überhaupt Geld. Und Le Chiffre will dich umbringen. Aber die Musik hat mich so fertig gemacht, dass ich so abgelenkt war. Wie ging es dir?
Ja, sie sagt, sie ist mehr oder weniger auf seiner Seite, beziehungsweise, ja, dass sie nichts davon gewusst hätte, dass Le Chiffre sie auch mit abhört, beziehungsweise Jimmy Bond abhören will. Genau.
Ja. Das stimmt, ne? Und dann wird uns nochmal erklärt, dass sie eine gemeinsame Vergangenheit haben. Insofern wird da noch ein bisschen aufgebaut, die Beziehung zwischen den beiden. Genau, nach dieser Szene kommt sie zu Le Chiffre ins Zimmer, erzählt, wie es gelaufen ist. Er ist nicht so ganz überzeugt, weil ja die Musik lief und er nicht alles hören konnte. Und vor allen Dingen fragt er sich, liebt Jimmy Bond dich noch? Und sie sagt nein. Und er so, naja, das sagst du jetzt, aber ich habe es ja nicht gesehen. Also glaube ich dir nicht ganz. Ich glaube, das war der erste Tag, ne?
Das war der erste Tag, genau.
Und dann sagt kommt
er auch, warum ist dein Lippenstift verschmiert?
Stimmt. Kann Lippen verschiedene dich. Gründe haben.
Genau.
Ja. Genau, dann kommt Tag 2 und Tag 2 besteht praktisch ja nur aus diesem Baccarat-Spiel. Oder habe ich jetzt was übersehen? Sie landen direkt im Casino, geht's los. Dann kommt der erste Handlanger von Le Chiffre und sagt, geben Sie mir das Geld, ich habe hier eine Waffe. Und James Bond so, Mist, okay, keine Ahnung, was soll ich tun? Das wird sich übrigens durchziehen, finde ich. Also James Bond hat oft hier überhaupt keinen Plan. Er hat tatsächlich keinen Plan. Es klingelt zufälligerweise das Telefon neben beiden. Und damals, muss man noch sagen, standen Telefone in Lobbys rum von Casinos oder Hotels oder so. Und dann kommt sofort natürlich ein Portier angerannt, weil er will ja rangehen an dieses klingelnde Telefon. Und James Bond nutzt die Gelegenheit, dem Mann das Geld in die Hand zu drücken, dem Portier, und zu sagen, bringen Sie das doch mal zu meinem Tisch und tauschen Sie es um gegen Chips. Und damit ist der erste Versuch von Le Chiffre vereitelt, das Geld zu klauen. Also Le Chiffre dachte sich, naja, da ist ja viel Geld von James Bond, ich brauche viel Geld, vielleicht muss ich gar nicht spielen, ich klaue es ihm einfach. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, das vielleicht...
Da hast du was verwechselt, das war echt? Nicht Jimmy Bond. Es war Clarence Leiter, da hatte er noch das Geld.
Nee. Clarence Leiter kommt nachher, es gibt zwei Versuche, das Geld zu klauen. Echt, das ist Clarence, du hast vollkommen recht! Oh mein Gott, ich nehme alles zurück. Löscht in eurem Gedächtnis die letzten 2 Minuten Monolog von mir. Caro hat natürlich recht. Es ist Felix Leiter. Das stimmt. Wie komme ich auf Jimmy Bond? Jimmy Bond kann in diesem wirklich, also diese Figur ist so merkwürdig angelegt für mich. Ja, es ist Felix Leiter, der diesen Geistesblitz hat. Hier, geben Sie das mal rüber und bringen Sie das Jimmy Bond. Natürlich, der sitzt ja schon am Tisch. Tada, du hast vollkommen recht. Also, Felix Leiter holt das Geld ab, wird von dem ersten Handlanger abgegriffen. Die wollen das Geld, es funktioniert nicht durch diesen genialen Moment, wo das Telefon klingelt. und das Geld landet sicher bei Jimmy Bond, der am Tisch sitzt, Le Chiffre neben ihm, und dann wird Jimmy Bond zum Telefon gebeten. Übrigens exakt natürlich dasselbe Telefon, das vorhin Felix Leiter gerettet hat, Clarence gerettet hat. Und da kommt eine Stimme, die absolut klingt wie jeder Blofeld-Gegner, oder? Ich finde das so cool. So, das ist die einzige klare Tonspur in diesem gesamten sehr schlechten Tonformat, das ich zumindest gesehen habe. Die einzig klare Stimme, und die sagt so in einem sehr schönen Ton: Hallo, Mr. Bond. Wenn Sie gewinnen, stirbt die Frau. Ein Dilemma für Jimmy. Oder auch nicht, wir finden es raus. Er geht wieder zurück, fängt an zu spielen. Dann soll, glaube ich, Spannung entstehen durch dieses Baccarat-Spiel. Le Chiffre gewinnt erst, erhöht den Einsatz, dann gewinnt James Bond, Le Chiffre erhöht den Einsatz, er gewinnt wieder und man denkt, oh nein, er hat alles gewonnen. Und dann kommt auf geheimnisvolle Weise noch mehr Geld zu Jimmys Bonds
Händen.
Genau. Und dann kommt das Finale. Und es geht ja immer nur um zwei Karten, es geht also recht schnell. Jimmy deckt eine 9 auf und wir haben vorhin gelernt, 9 ist das Entscheidende. Und Le Chiffre hat 2 Bilder auf der Hand. Bedeutet, irgendjemand schreit im Hintergrund Baccarat und das Geld. Und im ersten Moment dachte ich, oh mein Gott, Le Chiffre hat gewonnen. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Nein, aber das ganze Geld wird zu Jimmy rübergeschoben und Le Chiffre hat es vergeigt. So, genau. Dann versucht ein zweiter Handlanger, das Geld zu klauen. Diesmal aber von Jimmy Bond, richtig?
Richtig, und zwar mit dem einzigen Gadget, der mir aufgefallen ist.
Stimmt.
Und zwar dieser Stock oder, ja, es war so ein Stock, eine Stockwaffe mit irgendeiner Spritze, die irgendein Mittel, zum Betäuben und wie auch immer, lahm machen, abgeben soll, ja.
Ja, exakt. Also es ist auch das einzige Gadget, das ich mir notiert habe. Genau, das hält er in seinen Rücken und sagt, geben Sie uns das Geld. Also ich glaube, er hat schon den Scheck in der Hand, ne? Also er wird ja nicht die Chips klauen. Egal, geben Sie uns das Geld. Und Jimmy Bond, geschickt wie er ist, lässt sich einfach nach hinten fallen. Dadurch wird der Stock, glaube ich, eingeklemmt, zumindest aus der Hand geschlagen. Leute eilen Jimmy Bond, weil er ja vom Stuhl gefallen ist, zur Hilfe und helfen ihn, und der Handlanger rennt weg. Ich dachte so, wow, okay. Also weit, weit entfernt von James Bond Action. Dieser Moment, muss ich sagen, wie er einfach wie ein nasser Sack nach hinten kippt. Aber hey, es ist okay. Es ist ja Jimmy Bond, also insofern darf er wie ein nasser Sack fallen. Genau, und dann kommt es zum endgültigen Showdown, auch in dieser Serie Akt 3 genannt, im Hotelzimmer. Ich weiß gar nicht, ach egal. Ich weiß, hab tatsächlich vergessen, warum jetzt auch noch die Frau da ist. Aber auf jeden Fall, Le Chiffre stürmt das Hotelzimmer mit seinen Handlangern, in dem Jimmy Bond und Valerie sind. Beide werden gefesselt. Und es gibt nicht mal zu sehen, die Schlägerei. Ne? Irgendwann liegt Jimmy einfach am Boden, betäubt. Und man sagt, oh ja, das war aber ein harter Kampf. Irre ich mich oder war das so?
Nö, das ist wahr, ja.
Ja, also auch da wird keine Action gezeigt. So, und dann kommt tatsächlich jetzt eine Phase, die ich super interessant finde, weil sie eigentlich in den Rest dieser Serie, in dieser Folge, so gar nicht reinpasst. Es kommt eine Folterszene. Also Jimmy Bond ist in der Badewanne, angezogen, aber gefesselt. Valerie, gefesselt, steht neben ihm, dass sie zusehen darf, wie ihr Geliebter, Ex-Geliebter gefoltert wird. Und Le Chiffre kommt mit einer Zange an und sagt, sagen Sie mir, wo das Geld ist. Und Jimmy sagt so voll cool, nö, ich bin trainiert darauf, nichts zu sagen, ich werde nichts sagen. Und dann schneidet er ihm, wahrscheinlich, man sieht es ja nicht, einen Zeh ab, einen kleinen, großen, mittleren, einfach so. Oder deutet es an, aber ich glaube, so wie Jimmy schreit, wird da schon was abgeknapst. Würdest du das auch so sehen, dass da was abgeknapst wurde?
Ja, abgeknapst, abgebrochen. Irgendwas wird da mit der Zange gemacht an den Füßchen.
Dann dachte ich so, wow, 1954. Und bis dahin war das so treller, treller, huhu. Und auf einmal wird da gefoltert. Ich dachte so, wow, krass. Also ich meine, man sieht es nicht, aber hallo, Kopfkino. Ich meine, Tarantino hat es in Reservoir Dogs besser inszeniert, wie man eine Folterszene wirklich als Zuschauer schreiend miterlebt. Hier ist es okay. Aber ja, Okay, beim zweiten C, glaube ich, bricht Valerie dann endgültig zusammen und schreit, sie kann helfen, sie kann helfen. Er hatte vorhin einen Schraubenzieher in der Hand. Und dann denkt sich Le Chiffre, Schraubenzieher, was kann man denn damit alles machen in einem Hotelzimmer? Und dann fangen sie an zu suchen, wo könnte man mit einem Schraubenzieher das Versteck öffnen? Ja, und dann Jimmy wieder absolut hängt sinnlos in der Badewanne rum, während Valerie sich aufmacht, ihm die Zigarettendose von Le Chiffre, die er am Beckenrand hat liegen lassen, zukommen lässt. Da ist, glaube ich, eine Rasierklinge drin, wenn ich das richtig gesehen habe.
Richtig.
Genau, und Jimmy kann sich dann befreien, befreit auch Valerie, macht einen ziemlich genialen Trick, indem er sich hinter der Tür versteckt und sagt, kommen Sie doch mal rein, mir ist schlecht. Dann kommt tatsächlich einer der Bösewichter rein. Den zum allerersten Mal schlägt er nieder. Also zum allerersten Mal in dieser Folge schafft es Jimmy, irgendwas richtig zu machen, nämlich einen der Bösewichte K.O. zu schlagen. Dann kommt noch Le Chiffre rein, weil den anderen Helfer hat er irgendwo anders hingeschickt. Jimmy schießt Le Chiffre an. Er schießt ihn ja nicht mal. Dann kommt es noch zum Enddialog. Und Friede, Freude, Eierkuchen. Le Chiffre wird am Ende dann doch erschossen. Und wir haben Valerie und Jimmy vereint in den Armen und die Folge endet. Habe ich was wahnsinnig Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht.
Nö.
Genau, das ist also der erste Auftritt von einem James Bond auf, naja, Leinwand ist es ja nicht, im Fernsehen. Also es wird auch für lange Zeit der einzige James Bond im Fernsehen bleiben. Aber, ja, wo fängt man an, Caro? Wie hat es dir gefallen? 1954, James Bond.
Ich war schon alleine durch das Schwarz-Weiß-Format begeistert.
Okay.
Ja, muss ich sagen. Ich fand, Jimmy Bond sah super amerikanisch aus.
Ja, ich habe ja auch notiert, sieht aus wie ein College-Football-Spieler.
Genau, ich weiß auch nicht. Ich will hier nichts, also keine Stereotypen und so nennen, aber ja, ich irgendwie, das war mein erster Gedanke. Das passt dir super. Genau. Ich fand den Auftritt von Clarence Leiter richtig gut. Manchmal ein bisschen unbeholfen, aber ja, der hatte schon etwas mehr Plan als Jimmy Bond. Das hat man schon deutlich gemerkt.
Ja.
Und ja, also zusammengefasst, ich fand diese Folge von dieser Climax-Serie gut.
Mhm.
Ja, es war ein bisschen ungewöhnlich. Wie gesagt, Jimmy Bond, Amerikaner, und Clarence Leiter, der MI6-Agent, und dann am Ende Valerie Mathis als French Secret Service.
Oh, stimmt, natürlich.
Herausgestellt.
Ja, ja, genau, sie ist ja im französischen Geheimdienst. Ich habe sie jetzt auch die ganze Zeit Valerie Mathis genannt, aber natürlich wird sie in der Folge die ganze Zeit Valerie Mathis ausgesprochen.
Ja, alles gut. Also, es war alles so ein bisschen, ja, untypisch halt. Genau, musste mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Aber ja, also diese Kartenspielszene war einfach viel zu lang.
Ja, das stimmt, ne? Ja, ging mir auch so. Also für das, dass da so, so viel Wert drauf gelegt wird. Und im Buch ist es ja natürlich auch ein Punkt, aber ich glaube, am Ende nicht der zentrale Punkt. Wobei, wenn ich jetzt mal ein bisschen vorgreife, ich meine, wie gesagt, Casino Royale habe ich in meinem Leben nicht oft gesehen, den Film, aus Gründen, über die wir dann noch reden, wenn wir soweit sind in der Folge. Aber da ist das Pokerspiel, was ja umgemodelt wurde, um 2006 cool und hip zu sein, wird ja Poker gespielt, da auch schon relativ lange, oder? Also ich glaube, es ist einfach eine Art, die hier auch gewählt wurde, so um Spannung zu erzeugen.
Glaube ich auch. Wobei eben das Baccarat-Spiel gar nicht so spannend ist, weil es einfach reiner Zufall ist. Also das Einzige Spannende ist, ob du eine Karte dir zusätzlich geben lassen willst oder nicht. Aber
ja, und du kannst dir auch nur eine geben lassen. Das ist also nicht wie bei Blackjack oder dem Superdeutschen 17 und 4, wo du so lange hoch driften kannst, bis du an die gewünschte Zahl kommst, sondern du hast zwei Karten und maximal eine darfst du dazu nehmen.
Genau, das also, ist das einzige Spannende.
Ich meine, wir beide sind nicht in den 50er Jahren unterwegs gewesen, weder in Großbritannien noch in Amerika, um zu wissen, ob Baccarat damals einfach wirklich so als der super heiße Scheiß galt, wo alle so voller Spannung Turniere verfolgt haben, in Casinos wirklich Menschenmengen hinter SpielerInnen standen, um das zu sehen. Ich habe keine Ahnung. So gesehen, also aus heutiger Sicht, denke ich, nee, das ist ein relativ, man verzeiht es mir an alle Baccarat-Fans, ein relativ langweiliges Kartenspiel. Und du hast vollkommen recht. Ich meine, was willst du da groß machen? Das ist nicht wie beim Pokern, dass du bluffen kannst. Ich meine, irgendwann musst du die Karten zeigen und recht fix sogar. Also, ja, die Spannung hält sich bei mir da auch ein bisschen in Grenzen. Das Schwarz-Weiß, ja, klar. Ich meine, es ist Fernsehen 1954, also mit Farbe ist noch nicht so viel. Wirkt recht cool. Mhm. Ich finde ganz fürchterlich, das ist, also warum ich mit dieser Folge so gar nicht warm geworden bin, ist, und das tut mir sehr leid, das sagen zu müssen, aber das schauspielerische Talent von Barry Nelson war einfach wirklich null vorhanden. Der hat, also ich weiß auch nicht, mal abgesehen davon, dass die Figur natürlich ein bisschen komisch angelegt ist, wenn man so James Bond eigentlich mag, der hat ja, also die Figur an sich im Drehbuch, der macht ja gar nichts. Außer Kartenspielen und ein bisschen mit der Frau reden, passiert ja nichts. Ganz am Ende haut er mal jemanden K.O. und er schießt Le Chiffre. Aber bis dahin wirkt, stolpert der so durch die Gegend. Und er hat immer nur, also zwei Gesichtsausdrücke. Das eine ist der neutrale und das andere ist, wenn er versucht, so die Augen aufzureißen, also so irgendwie so cool zu wirken, indem er dieses gruselige, schiefe Augenbild macht. So. Das ist alles, was der kann. Also, oder zeigt zumindest in dieser Folge. Und ich war so, nee. Und vor allen Dingen im Vergleich zu Peter Lorre fällt das einfach so dramatisch auf. Peter Lorre spielt so gut. Ich hätte mir Peter Lorre in irgendeinem James-Bond-Film jetzt vorgestellt. Ich finde, der spielt diesen Bösewicht wirklich, wirklich gut. Das hat's für mich gerettet.
Ja, ich wusste nicht, also da war ich mir nicht so sicher, ob das tatsächlich so gespielt wurde von Barry Nelson. Also, dass er so gut schauspielern kann, dass er wirklich den Doofen geschauspielert hat, da war ich mir nicht so sicher.
Okay.
Weil, wie gesagt, also die Rolle ist für den planlosen Jimmy Bond, ja, also für einen planlosen Jimmy Bond ausgelegt, der einfach nur Karten spielt und sonst nichts, ja. Mhm. Und ich finde dafür, ja, das schon.
Ja, okay, so gesehen verkörpert er die Rolle gut, ja.
Genau. Das, ja. Okay. Der typische American Boy, der da so ein bisschen ahnungslos ist und jo.
Mhm. Und die anderen regeln alles für ihn. Unter anderem ja auch Valerie.
Oder Valerie.
Genau. Ah. Genau, tatsächlich. Willst du noch was über Jimmy erzählen?
Nee.
Kommen wir doch zu der Frau. Ich finde, das tatsächlich ist auch wieder, also ich meine, optisch natürlich ist man in den 50ern, aber auch die Frauenrolle hier ist sehr, sehr, finde ich, klischeehaft 50er angelegt und 50er so im Stil von Alfred Hitchcock-Filmen. Weißt du, was ich meine? Also die geheimnisvolle Frau kommt, sie redet ein bisschen, sie ist da, sie wirkt tough. Oder Bücher von Raymond Chandler. Hast du die mal gelesen?
Nein.
Nee. Okay, sind ja auch ein bisschen verfilmt worden mit Philip Marlowe als Detektiv. Unter anderem Der schwarze Falke ist es, glaube ich, mit Humphrey Bogart. Da sind Frauen sehr, sehr oft geheimnisvoll, meistens blond. Und so war das ja hier auch. Wobei, ist ihre Haarfarbe gewechselt oder war mein Schwarz-Weiß einfach, also ist sie irgendwann weniger blond gewesen oder anders beleuchtet? Ich hatte das Gefühl, in der ersten Szene ist sie so mega blond und dann irgendwie dunkler blond. Das hat mich auch etwas verwirrt. Ich dachte erst, ich habe was verpasst und das sind zwei Frauen, aber es ist tatsächlich nur eine Frau. Ich finde, sie spielt es sehr, sehr gut. Und leider kriegt sie dann wieder nicht den Ruhm, der ihr eigentlich zusteht, weil sie ist diejenige, die dann aktiv wird und eigentlich dafür sorgt, dass Jimmy irgendwas hinkriegt hier in dieser Nachfolterszene. Also sie hilft ihm auch, sie zeigt Gefühle. Es ist alles da und am Ende dreht sich doch wieder nur alles um Jimmy.
Ich fand, sie hat das gut gespielt. Die Linda.
Ja.
Sie hat das gut gemacht. Also diese Rolle, wie du gesagt hast, der 50er mit der geheimnisvollen Frau, die am Anfang irgendwie nicht so richtig, ja, wirklich sich zeigt und viel macht. Genau, aber am Ende ist sie doch die Hauptfigur, weil die Endszene ist es, dass Le Chiffre sie mit einer Klingel, also eine Rasierklinge am Hals, sie festhält und sie kickt ihn oder tritt ihn oder irgendwas macht sie und befreit sie sich. Also Jimmy sitzt einfach da, halber angeschlagen. Und sie ist diejenige, die wirklich da sich befreit. Also
stimmt, du hast vollkommen recht, das habe ich schon wieder verdrängt. Ja, genau, sie befreit sich aus dem Klammerwürgegriff mit Rasierklinge von Le Chiffre. Und genau, aber das meine ich. Jimmy Bond hängt auf einem Stuhl rum und schießt und er ist wieder der Held am Ende, weil er Le Chiffre erledigt hat. Also ich meine, wir sehen ja nicht, wie es weitergeht, aber ich schätze mal, die Geschichte wäre so weitererzählt worden, dass alle reingestürmt gekommen sind und ihn umarmt hätten und gesagt hätten, super Jimmy, das war's. Aber ja.
Wahrscheinlich. Also es sind die 50er, es ist davon auszugehen.
Ja, komisch, ne?
Also, die Frau wird niemals im Leben da den Rum und die Credits dafür abbekommen. Das glaube ich nicht.
Auf keinen Fall. Das wird noch lange dauern, bis das in Filmen oder Serien mal auftauchen wird, dass das so ist. Eine Sache zu der Schauspielerin Linda Christian, die Valerie Mattis spielt. Es ist ein sehr kleiner Funfact, aber ich habe mal einen hier. Sie ist die Mutter tatsächlich von Romina Power. Ich meine, du bist jetzt nicht in Deutschland aufgewachsen, aber sagt dir Albano und Romina Power irgendwas?
Nö.
Also ich wette, alle, die in den 80ern, Mitte 80ern schon angefangen haben, Fernsehen zu sehen, die werden jetzt aber strahlende Augen kriegen. Albano und Romina Power. Das war ein die waren verheiratet auch, aber sie haben gesungen zusammen. Also, ich darf jetzt hier nicht singen wegen den Rechten, aber es gibt, Felicita, einen unglaublichen, riesigen Hit, der auch in Deutschland irgendwie durchgegangen ist. Das ist ihre Mutter. Also wusste ich auch nicht, aber als der Name Romina Power fiel, habe ich so gedacht, oh mein Gott, ist das wirklich so? Es ist wirklich so. Also Caro, Aufgabe an dich. Du musst nach dieser Aufnahme dir über ein Musikportal, das du magst, Albano und Romina Power mit Felicita anhören. Das ist die Tochter von Linda Christian.
Okay.
Apropos. Ich meine, wenn wir wollen, können wir das rausschneiden. Aber ich habe mir Diamonds Are Forever den Song angehört und auf den Text geachtet. Nachdem ich bei der Folge davor so in Schlingern geraten bin. Und ich muss gestehen, ich höre selten auf Texte, weil ich oft feststelle, ich mag einen Song und dann höre ich genauer auf den Text und denke, oh, echt jetzt? Nein. Genau, also ich bin mehr so der Melodietyp. Dann höre ich mir so den Text an und kann das sein, dass das ganz schön viele FSK 18-Angaben sind, die da durch die Gegend flirren. Ich weiß auch nicht. Also, ja, ich verstehe, was du meinst. Man könnte das in die eine oder andere Richtung interpretieren, über die wir, glaube ich, nicht in diesem Podcast, weil wir jugendfrei sind, reden sollten. Aber das war schon gewagt schlüpfrig, würde ich mal sagen, der Text von Diamonds Are Forever.
Dachte ich auch. Ich dachte, hei, das haben sie sich erlaubt, einfach mal so zu schreiben und singen zu lassen.
Ja, absolut. Und wenn ihr jetzt absolut keine Ahnung habt, wovon wir reden, hört euch zum einen die Folge Diamantenfieber an. Das ist chronologisch gesehen die vor dieser Folge. Und hört euch mal den Song an und achtet mal auf den Text von Diamonds Are Forever. Und falls ihr was dazu sagen wollt, schreibt uns das. Man kann uns folgen auf Insta, man kann uns eine E-Mail schreiben. Ich meine, wenn man uns kennt, kann man uns auch ansprechen. Wir sind da offen. Also, ja, hört euch den Song an. Spannend. Hier gibt es ja gar keinen Titelsong. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Es ist Fernsehen. Es gibt so ein, ich würde fast sagen, typisches 50er, 60er Jahre Emblem. Mir ist es auch schon wieder entfallen, aber es war so da. Das ist Climax. Und es gibt einen Host, das war, glaube ich, damals auch noch so gang und gäbe. Ne? Eine Person, die sozusagen ein bisschen erzählt, herzlich willkommen bei Climax, heute Folge 3. Wir treffen auf Casino Royale, bla 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 bla.
Ja.
Ja, genau, Punkt. Mehr braucht man dazu nichts zu sagen. So, dann gehe ich mal meine unglaublich überraschend lange Notizen durch. Ich bin überrascht, wie viel ich dann am Ende doch gefunden habe. Haben wir noch irgendwas? Hast du noch irgendwas, über das du reden willst?
Ich habe mich gefragt, ob am Anfang der Serie hast du noch vor Augen dieses Anfangsbild, dieses Runde, also dieser Kreis, das, ich komme einfach zur Sache. Das hat mich schon ein bisschen an einem Gun Barrel versucht zu erinnern.
Oh nee, tut mir leid. Das ist mir nicht aufgefallen. Echt? Ich muss auch sagen, ich habe es ja gestreamt und ich habe irgendwo eine Version, die echt ruckelig war. Also es war so ganz grobkörnig, super schlecht. Das ist die Qualität des Streams. Ist auch, also der Aufzeichnung ist auch unglaublich gesprungen. Ich hatte manchmal eine ganz, ganz schlechte Version. Ist es mir nicht aufgefallen. Also falls das so war.
Wie gesagt, es hat mich nur ein bisschen grob dran erinnert. Und also es ist nicht dieses typische gedrehte Gun Barrel, aber irgendwie so ein bisschen schon. Man hat irgendwie wie ein Guckloch in der Mitte. Und dann dachte ich,
Oh doch, ja. Direkt am Anfang, ne?
Ja, stimmt, genau, ganz
du
am
hast
Anfang.
Recht. Ja, da war ich noch müde, glaube ich. Ich habe gestern Abend mir erst angeguckt. Ich habe ein bisschen gebraucht, um bei Jimmy zu landen. Ich habe nichts drüber gelesen, aber vielleicht haben ja tatsächlich Saltzman und Broccoli daraus Inspiration gefunden. Ich habe keine Ahnung.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil weißt du, wer als Executive Producer von der Serie Climax steht?
Wenn du so die Frage stellst, dann habe ich jetzt wahrscheinlich eine 50-50 Chance. Dann sage ich mal Harry Saltzman.
Nein, Albert Broccoli.
Verdammt, okay.
Albert R. Broccoli.
Ha, spannend. Genau. Dazu habe ich gar nichts gelesen. Das ist ja cool. Das ist echt cool, okay.
Ja, fand ich auch.
Ja. Ich meine, jetzt haben wir natürlich auch ein bisschen das Rätsel gelöst, warum, also die Rechte waren ja dann verkauft an Retoff, weswegen tatsächlich die James-Bond-Filmreihe nicht mit Casino Royale begann. Sie hatten ja tatsächlich die Rechte nicht daran. Die sind ja ewig noch, die sind ja dann aufgekauft worden vom Studio MGM.
Genau.
Genau, die dann 1967 eben diese James-Bond-Parodie gedreht haben, Casino Royale, mit Peter Sellers. Müssen wir auch noch mal angehen. Hast du den mal gesehen?
Ja.
Hast du noch Erinnerungen dran? Ich nehme mich nicht.
Nee, habe ich. Also, ich könnte dir keine Szene oder nichts Genaues dazu sagen, nein.
Ja, geht mir auch so. Also, es gibt sie, ich habe absolut überhaupt keine Erinnerungen mehr dran. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das jetzt für den Film spricht oder nicht. Genau, also es war lange, lange hatten sie die Rechte nicht und sie haben sie dann erst gekauft und dann, glaube ich, relativ schnell entschieden, den Neustart mit Daniel Craig machen wir eben mit Casino Royale. Zum einen, weil es noch nicht verfilmt worden ist und zum anderen, wenn du einen Neustart machst, der auf der Timeline von den Sean Connery Bonds liegen soll, dann ist das ja perfekt für einen Start, wenn du die Rechte hast. Aber dazu kommen wir ja dann, wenn nach Roger Moore und Timothy Dalton und Pierce Brosnan, die wir alle noch besprechen müssen, wir soweit sind. Irgendwas wollte ich noch. Ah ja.
Was sagen deine Notizen?
Meine Notizen, genau. Meine Notizen sagen, einen Punkt habe ich noch, einen habe ich noch. Tatsächlich war ja lange Zeit das der einzige Fernseh-James Bond. Und ich wusste es überhaupt nicht. Ich habe nichts davon mitgekriegt. Aber 1991 gibt es eine amerikanische Fernsehserie, eine Zeichentrickserie, die James Bond Junior heißt. Hast du jemals was davon gehört?
Nö.
Ich auch nicht.
Vollkommen null. Mir vorbei.
Genau, Hauptfigur ist James Bonds Neffe. Tatsächlich, die hatten die Rechte sozusagen noch 91 MGM und die haben eine Fernsehserie gemacht mit James Bonds Neffen. Ich glaube, es heißt sogar James Bond Junior, die Serie.
Okay.
4 Staffeln, wenn ich mich recht erinnere, was ich gelesen habe. Ja. Tja, soweit. Ich habe auch, also ist völlig an mir vorbeigegangen. Nie gehört, nie gesehen. Vielleicht müssen wir uns da mal auf die Suche machen für ein weiteres Special. Und wir müssen uns eine Zeichentrickserie angucken. Ich bin ja eigentlich großer Zeichentrickserienfan. Also vielleicht mache ich das mal aus Spaß an der Freude. Jetzt reißt du das eine Auge so auf wie Jimmy Bond die ganze Zeit. In dieser Serie, wenn er irgendwie, weiß ich nicht, gucken will.
Ja, ich bin ein bisschen überfordert mit James Bond Jr. und Zeichentrick und so. Das ist
genau, ich meine, alles daran,
gerade überfahren worden.
Das Ding heißt James Bond Jr. ist aber der Neffe. Also ist es
ja, ja, Junior. Schon klar, ist aber es, trotzdem, genau.
Ja.
Too much.
Too much.
Für mich gerade.
Es ist absolut kein Vergleich zu den James Bond Filmen, natürlich. Ich finde, hier sieht man in dieser Folge sehr, sehr viel mehr Roman James Bond als Film James Bond. Ich habe, glaube ich, mal zwei Bücher gelesen, das ist sehr, sehr lange her, aber wir haben uns ja jetzt sehr viel mit James Bond beschäftigt und man liest sehr viel. Und in den Büchern, glaube ich, ist der James Bond eher so wie jetzt hier in dieser Serie. Nicht so der, also schon irgendwie cool, aber ich meine, das Vorbild von Ian Fleming war ja nicht so ein Macho James Bond, wie jetzt Sean Connery ihn gespielt hat, sondern eher so ein, ich weiß auch nicht, dezenterer. Ich glaube, Roger Moore war eher dran an dem, was sich Ian Fleming vorgestellt hat. Ja. Hast du ein Fazit? Sorry, ich glaube, ich habe gerade ein Fazit gezogen, aber hast du noch ein Fazit?
Ich war total gespannt auf diese Aufnahme, nenne ich sie mal. Das ist ja kein Film, das ist eine Serie. Ich bin zufrieden aus dem, also habe ich die Folge zufrieden abgeschlossen. Mhm. Genau, es gibt Kritikpunkte, die haben wir schon angesprochen, aber das, ich fand es unterhaltsam, ich fand es cool, eben diese uralten, verpixelten Schwarz-Weiß-Aufnahmen einfach mehr reinzuziehen. Ja, und ich fand diese Blick auf Jimmy Bond in dieser eben ganz anderen, wie du sagst, gerade Rolle, nicht eben der Macho, ich kann alles, ich bin super toll und ich bin der Hero, sondern, ach, ich bin so ein bisschen planlos, ich mache einfach mal hier und da mal so ein Ding und ach, dann weiß ich auch nicht weiter oder ach ja, das kommt mir gut gelegen. genau, fand ich, ja, mal was anderes.
Ja, das auf jeden Fall. Also tatsächlich, es ist eine Auflockerung zwischen all den Filmen, die wir beide ja mehr oder minder in- und auswendig kennen, war das schon mal eine Abwechslung tatsächlich. Hat mir größtenteils auch Spaß gemacht. Ich fremdel immer noch mit Jimmy und dem Darsteller. Das war irgendwie sehr merkwürdig für mich. Auch das Anlegen der Rolle, was ich gerade eben schon gesagt habe, ich wiederhole mich jetzt hier, dass der so durch diese Folge stolpert und einfach nicht wirklich was macht. Merkwürdig. Die Folterszene fand ich richtig stark und Peter Lorre. Das muss ich einfach sagen. Das ist ein großartiger Schauspieler gewesen. Da sollte man sich, glaube ich, alle Filme von ihm nochmal angucken. Er spielt auch den Bösewicht richtig, richtig gut. Ich hab fast ein bisschen Mitleid gehabt mit ihm, als er am Ende gestorben ist, muss ich gestehen. So. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn Jimmy einfach die Treppe runtergefallen wäre und nicht mehr aufgestanden oder so. Das hätte auch noch
genau,
gepasst oder so.
Ja. Aus Versehen verstorben.
Aus Versehen verstorben, genau. Ja, okay. Ich glaube, dann sind wir durch, oder?
Genau.
Dann sage ich mal, danke fürs Zuhören an euch da draußen. Folgt uns, wo immer ihr könnt. Hinterlasst Nachrichten. Ihr könnt uns bewerten auf vielen Plattformen, auf denen ihr uns hört. Apple Podcasts zum Beispiel kann man tatsächlich auch Rezensionen schreiben. Ich glaube, in der Zwischenzeit auch Spotify. Aber da bin ich nicht 100% sicher, weil ich da nicht unterwegs bin. Aber wenn ihr uns irgendwo hört und uns irgendwo bewerten könnt, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr das tut. Wenn ihr uns mitteilen wollt, hey, Specials sind eine super Sache und ich habe eine Idee für Specials, auch das könnt ihr uns zukommen lassen. Ich meine, Caro und ich haben ein bisschen gesammelt. Wir haben schon super, mega geile Ideen, was für Specials wir noch machen. Aber vielleicht habt ihr ja noch bessere Ideen. Lasst es uns wissen. Wir freuen uns über jede Art von Feedback. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für dieses wunderbare, sehr interessante Gespräch über Casino Royale von 1954, Caro.
Ja, danke dir auch, Michael. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht, mit dir drüber zu sprechen und mal wieder was Neues zu lernen, wie immer.
Wie immer. So soll es sein. Dann können wir verraten, in 2 Wochen kommen wir wieder mit dem wunderbaren Leben und Sterben lassen. Ist das korrekt?
Live and let die.
Live and let die. Dann würde ich sagen, Caro, Wir hören uns, wir sehen uns, vielleicht sehen wir uns auch, aber wir hören uns spätestens zur nächsten Folge. Bis dahin.
Bis dann.